In der letzten Folge haben wir darüber geredet, was Mobbing ist, wie es dazu kommt und was man als Schulsozialarbeitende machen kann, wenn die Situation bei Mobbingfällen total verfahren ist.
Sozial, ein Podcast der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften zum Nachdenken und Handeln in sozialer Arbeit.
Hallo und herzlich willkommen zu der zweiten Folge von unserem Podcast-Thema Mobbing und Schule. Bei mir ist wieder Claudia Bernasconi. Hoi Claudia.
Hoi Regula.
Statt dass ich Claudia jetzt bitte, sich nochmal ausführlich vorzustellen, schlage ich allen vor, die Folge 1 zum Thema Mobbing und Schule noch nicht gehört haben, das jetzt gerade nachzuholen und dann an dieser Stelle wieder einzusteigen. Das Mal schauen wir genauer an, wie wir Mobbing verhindern können in der Schule, was eine positive Schulhauskultur ist und was man so ein bisschen unter dem grossen Begriff Prävention kann verstehen kann. Zuerst habe ich gerade mal die Frage, kann man Mobbing überhaupt komplett verhindern?
Also wenn ich nicht daran glauben würde, ja, wäre es schwierig, jetzt für mich da zu sitzen. Ich glaube fest daran, dass man viel tun kann, dass man zumindest Mobbing massiv einschränken kann.
Ich habe so eine Webseite angeschaut, biberblog.com heisst die, und dort steht, dass Mobbing an jeder Schule und fast in jeder Klasse vorkommt. Und trotzdem bricht die Eltern immer wieder, dass die Schulleitung sagen, ja, also in unserer Schule, bei uns, da haben wir überhaupt kein Mobbing-Problem. Clashen da einfach zwei Sichtweisen aufeinander, nämlich von den Eltern, die vielleicht halt ein Kind haben, das gemobbt wird, und einer Schulleitung, die darum bemüht ist, dass sie ein gutes Bild nach aussen darstellen. Oder verdrängen die Schulen das ein bisschen verdrängen, das Problem?
Ich glaube, Mobbing ist ein sehr vielschichtiges Thema. Und es ist ein Thema, das viele Schulen herausfordert. Und darum würden wir es vielleicht gerne verdrängen. Und wir dürfen es nicht verdrängen. Also das finde ich sehr wichtig, dass wir wirklich heranschauen, wenn es um Mobbing geht.
Würdest du sagen, sind Schulen in der Schweiz generell ungenügend vorbereitet auf Mobbing?
Es gibt nicht die Schulen in der Schweiz. Wie man sieht, im Alltag ist jede Schule ihre eigene kleine oder grosse Insel. Was wichtig ist beim Mobbing, dass eine Schule einen Mobbingleitfaden hat. Dass, wenn wir Mobbing feststellen, dass wir wissen, wer was zu tun hat. Und dort ist es auch wichtig, dass wir ein multiprofessionelles Team haben, das sich dem annimmt. Bei uns im Mobbingleitfaden, den wir auch immer wieder im COS vermitteln, ist es wichtig, dass die Schulleitung das übernimmt, als Chefin oder Chef. Es ist eine wichtige Verantwortung, die die Schulleitung innehat und nicht wegschaut. Und dann mit verschiedenen Akteurinnen, wie ich es gesagt habe, multiprofessionell, schaut, was zu tun ist.
Was würdest du sagen, wie viele Schulen haben so einen Leitfaden? Ist das sehr verbreitet?
Nein, immer noch zu wenig. Also das ist wirklich ganz wichtig, dass jede Schule einen Mobbing-Leitfaden hat, wie es auch wichtig ist, einen Kindschutz-Leitfaden zu haben. Weil in so schwierigen Situationen ist man gefordert. Und dann ist es auch wichtig, dass man wissen, wer was wann tut. Es gibt Sicherheit, wir wissen, wie wir vorgehen. Und wir müssen nicht wieder ganz vorne anfangen. Und jede Person rennt in eine andere Richtung.
Mhm. Und eben, du hast jetzt gerade erwähnt, so im CAS Schulsozialarbeit, Schulsozialpädagogik, dort tun wir über den Leitfaden diskutieren. Ist dann deine Empfehlung, dass Schulen sich selber so einen Leitfaden erarbeiten? Oder gibt es da etwas, das man aus der Schublade ziehen kann?
Nein, es ist wichtig, dass die Schulen sich den erarbeiten, weil es geht ja um eine Haltung. Und bevor man einen Leitfaden kann, schlussendlich verabschieden, geht es um, was haben wir in der Schule intern für eine Haltung gegenüber Mobbing, gegenüber Kind, gegenüber wie wollen wir miteinander zusammenleben. Und darum auch definiert, was ist eine positive Schulhauskultur. Und das finde ich eigentlich etwas, was auch Freude macht, wenn man miteinander eine positive Schulhauskultur mit dem Kind erschaffen will. Und dafür gibt es ganz viele Möglichkeiten, um dort herzukommen.
Mach doch mal ein Beispiel. Wie könnte jetzt eine Schule, wir können ja verschiedene Beispiele nehmen, eine Schule, wo die Schulleitung vielleicht schon lange im Amt ist, wo ja wahrscheinlich das ganze Thema Change Management dann auch noch würde drin hineinkommen. Wie tut so eine Schule jetzt sich einen Leitfaden erarbeiten?
Da gibt es verschiedene Faktoren. Also, wir sind jetzt beim Fokus Mobbing und ich würde jetzt ein bisschen wegkommen, wenn es um eine Schulhauskultur geht. Peacemaker ist zum Beispiel etwas. Wir haben immer wieder Kinder ausgebildet als erste Ansprechperson auf dem Pausenplatz, wo wir wirklich ausgebildet haben, was, wenn es Konflikte gibt, wie können sie mit dem umgehen. Dann haben wir meistens geschaut, dass wir so ein bisschen Kinder nehmen und ausbilden, die etwas zu sagen haben, die einen Stellenwert haben in der Klasse. Das hat viel Freude gemacht, mit denen zu arbeiten. Und schon ab der dritten Klasse haben die Verantwortung übernommen, für wie gehen wir miteinander um auf dem Pausenplatz. Du hast im ersten Teil des Podcasts den Schuleintritt erwähnt. Haben wir immer mit den Drittklasskindern ein Video erstellt, wo sie am Elternabend, also sie haben das Video gemacht, wo sie gezeigt haben, was ist Logopädie, was ist Psychomotorik, wo ist Turnhalle, wo bewegen wir uns auf dem Pausenplatz. Haben die einzelnen Kinder das erzählt und alles vorgestellt und haben wir am Erstklasse-Elternabend den Eltern gezeigt. Und das ist extrem gut angekommen bei Eltern, weil sie so gemerkt haben, die Diversität bei uns in der Schule ist sehr gross. Sie waren auch eine Quimschule gewesen.
Kannst du kurz sagen, für die, die es nicht wissen, was Quims heisst?
Qualität in multikulturellen Schulen. Das heisst, der Migrationsanteil in diesen Schulen ist über 40%. Und das hat viel Freude gemacht, weil wir auch ganz viele Möglichkeiten hatten, in so einem multiprofessionellen Team, wie gehen wir mit Eltern um, was wollen wir von den Eltern. Wir haben zum Beispiel das El-Zuki gemacht, Eltern zusammen mit Kindern. Das war vor allem für Eltern gewesen, wo ihre Heimat nicht so viele Möglichkeiten haben, die Schule zu besuchen. Und dort haben wir am Mittwochnachmittag die Eltern eingeladen. Es waren vor allem Mütter, die gekommen sind. Und wo wir ihnen gezeigt haben, was verstehen wir in der Schweiz eigentlich unter Hausaufgaben? Und wie können sie ihre Kinder unterstützen in Bezug auf Hausaufgaben? Dann, was wir auch erarbeitet haben, sind so Golden Rules. Dort haben wir so pro Klasse geschaut, was möchten die Kinder eigentlich für Schulhausregeln haben. Und jede Klasse hat ihre Schulhausregeln ausgeschafft. Das war ein demokratischer Prozess. Wir haben dann eine riesen Ausstellung gemacht. Wir haben dann die wichtigsten Regeln oder die, die am meisten genannt worden sind, ausgestellt. Und dann hat jedes Kind so 3 Punkte bekommen, wo sie können, welche Regeln will ich eigentlich in diesem Schulhaus? Sprich, die Kinder haben die Regeln definiert vom Schulhaus. Und die Regeln haben vor allem nicht das Verbot im Fokus, sondern das Zusammenleben. Mhm. Also der Respekt, Toleranz, wir sind sicher freundlich im Umgang miteinander. Was ich auch eine ganz lässige Möglichkeit gefunden habe, wir haben so ein Goethe-Goethe-System gehabt. Und was dort schön war, ist, die Kinder, die ja neu in die Schule kommen, sind ja oft sehr aufgeregt. Und dann sind sie am ersten Morgen, wo sie kommen, kommt ein Viertklasskind, wo sie an der Hand nimmt und das ganze Schulhaus zeigen. Das ist auch schön gesehen bei den Eltern, die lassen los. Das ist ja manchmal auch schwierig, das Kind loszulassen und sagen, komm, es kommt gut, geh. Und wenn ein Kind, ein anderes Kind in das Schulhaus einführt, ist es speziell, es geht auch mit, oder? Und Gotti und Goethe sind immer die erste Ansprechperson gewesen in diesem Schulhaus.
Also wenn quasi mal etwas auftaucht ist oder so, dann geht man zuerst mal zu Gotti oder
Goethe. Genau, kannst du mir helfen? Oder das Kind ist böse zu mir. Mhm. Oder wir sind immer noch so ums Thema Mobbing. Dann ist man zum Gotti und hat gesagt, kannst du mir helfen? Mhm. Der hat das und das gemacht mit mir. Und dann hat Gotti an mich Unterstützung geboten. Das hat man natürlich auch immer wieder gefördert, dass man so Treffen gemacht hat, Gotti-Treffen. Und ganz herzlich war mal, als ein Kind zu mir kam und erzählt hat, dass sie sich in ihren Gotti verliebt hat. Mhm. Und ich bin gar nicht rausgekommen. Und das war der Viertklass-Bub.
Aber ja, genau. Nicht der richtige
Gotti, genau, nicht der richtige Gotti.
Du hast jetzt so ein paar Sachen gebracht. Also zum Beispiel eben das Gotti-System. Das ist natürlich relativ einfach einzurichten. Die Golden Rules und demokratischer Prozess, das klingt für mich jetzt mal schon ein bisschen aufwendiger, wenn man jetzt so ein bisschen von der Praktikabilität von diesen verschiedenen Sachen zur Entwicklung von einer positiven Schulhauskultur ausgehend. Wie würdest du sagen, könnte jetzt Lehrpersonen das einbauen? Weil eben am Schluss fehlt ihnen dann die Zeit, sozusagen, um den Lehrplan durchzubringen. Oder wie gehst du zum Beispiel damit um, wenn Lehrpersonen sagen, ich habe doch keine Zeit, jetzt noch so Golden Rules zu erarbeiten?
Golden Rules hat ja ganz viel mit Deutsch zu tun. Oder man kann ganz viel Lebenskompetenz, Sozialkompetenztraining, Methodenkompetenztraining kann man eigentlich in Deutschstunden, Mathestunden einbauen. Und der Lehrplan, den du angesprochen hast, sieht ja das auch vor, dass man Kind nicht nur als Lernende, sondern als ganzheitliche Menschen anschauen. Für Lehrpersonen, was ich immer wieder ganz etwas Wichtiges finde, ist der Klassenrat, dass der wirklich wöchentlich durchgeführt wird. Und ich höre immer mal wieder von Lehrpersonen, die sagen, weißt du, wir brauchen das nicht, bei uns läuft es gut. Mhm. Aber es ist nicht ihre Klassenstunde, sondern der Kind ihre Klassenstunde. Und dort zu schauen, wie gehen wir miteinander um, läuft es gut, fühlen wir uns alle wohl. Was auch wichtig ist, dass Lehrpersonen sofort reagieren auf abschätzende Bemerkungen. Und wir haben damals, als ich als Schulsozialarbeiterin in diesem Schulhaus tätig war, haben wir so das Wort oder die Aussage, deine Mutter, oh, darf man das überhaupt sagen, in einem Podcast? Entschuldigung, aber es war so inflationär gewesen. Und wir haben als Schulhausteam gefunden, wir können es nicht mehr hören, wir wollen es nicht mehr hören. Es ist eine abschätzige, abwertende Bemerkung, vor allem gegenüber Müttern. Und haben dann wirklich, es war ein Schulhausteam von 50 Lehrpersonen, sobald das gesagt worden ist, auf dem Pausenplatz in der Gang im Schulzimmer, sofort eingegriffen. Gesagt, wir wollen es nicht mehr. Und tatsächlich, also Kinder merken, wenn ein Lehrpersonengremium zusammensteht und abschätzige Bemerkungen, egal wo sie stattfinden, sofort ansprechen und sagen, so nicht, das wollen wir da nicht, in einem anderen Umgang, dann merken sie und es wird enorm eingedämmt. Mhm. Ja.
Das ist ein guter Punkt, der mich auf ein Thema bringt, das wir bis jetzt noch nicht angesprochen haben, auch in der ersten Folge nicht, wo aber extrem wichtig ist und immer wichtiger wird, nämlich Cybermobbing. Das heisst eben, wenn man etwas im Gang hört, das kann man natürlich, aber alles, was im Handy reinläuft, das betrifft jetzt vielleicht die Unterstufe noch nicht ganz so fest, aber ich würde sagen, mal ab der Mittelstufe fängt das an, der Oberstufe sowieso. Das ist auch für Lehrpersonen noch einmal viel schwieriger. Wie kann man jetzt eine positive Schulhauskultur entwickeln, dass auch der digitale Raum drin geschlossen ist?
Ja, also wie man ja im Moment so sieht in Europa, Finnland hat schon reagiert. Die haben eigentlich die ganze digitale Unterrichtsmöglichkeiten schon mal rausgenommen, arbeiten wieder mit Büchern. Es gibt die ersten Schulen, die Handy verbieten in der Schule, nicht mehr wollen sehen in der Schule. Und du sagst, Unterstufen vielleicht noch weniger. Die Verbreitung des Smartphones hat enorm zugenommen. Das sehen wir auch bei jüngeren Kindern. Und darum, denke ich, ist es sehr zusammenhängend mit dem Cybermobbing, wo massive Zunahme beobachtet wird, auch in den Schulen. Die Lehrpersonen haben die Möglichkeit nicht, in die Chats der Kinder und Jugendlichen hineinschauen, aber dort empfehle ich den Eltern, zu schauen, was machen ihre Kinder auf ihrem Handy und auf ihren Smartphones.
Und das können dann die Eltern?
Das sollen die Eltern machen, insbesondere.
Da bist du sehr positiv eingestellt.
Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass Eltern schauen, was läuft auf diesen Smartphones, wie gehen ihre Kinder auch um in diesen Chats, was verbreiten sie selber. Und dort muss man auch ziemlich schnell mal schauen, wenn man Bilder verschickt, wenn man Verleumdungen verschickt. Dort ist man ja schnell einmal im Bereich von einem Straftatbestand. Und darum umso wichtiger für Eltern, dass sie das mit ihren Kindern anschauen. Wie gehen sie um mit anderen Kindern und wie wird mit ihnen umgegangen?
Ich wittere dort natürlich schon eine neue Schwierigkeit, nämlich dass die Eltern sagen, das ist ein Thema der Schule. Also Schulen müssen dafür sorgen und die Schulen sagen, die Eltern müssen dafür sorgen. Also so kann ich mir vorstellen, das ist eine der Schwierigkeiten, der Zuständigkeitsbereich. Und zwar nicht nur beim Cybermobbing, ich komme jetzt wieder zurück einfach auf allgemein Mobbing, oder? Dass da vielleicht der Schule sagt, ja, wenn es an der Grenze vom Schulhausplatz ist, dann geht uns das nicht mehr an. Und die Eltern sagen, ja, aber ihr seid den ganzen Tag mit den Kindern, ihr müsst doch etwas machen.
Mhm. Und die sagt die Schule, ja, klar, wir sind den ganzen Tag mit den Kindern, aber bei uns haben sie kein Handy. Wir arbeiten mit den Kindern.
Ja. Jetzt beim Cybermobbing.
Beim Cybermobbing. Ja. Oder? Mhm. Und das nützt nichts. Also das Ping-Pong, wer ist verantwortlich, nützt in den meisten Fällen nichts. Sondern wie machen wir es miteinander? Und man sieht auch, es gibt auch Cybermobbing-Fälle, die wirklich in die Ferien eine massive Zunahme haben. Weil die Kinder nicht mehr beschäftigt sind den ganzen Tag schulisch oder weil sie sich langweilen. Und dort finde ich ganz wichtig, dass die Kinder aufgeklärt werden, wo ist im delinquenten Bereich. Und eine grosse Ressource für die Schulen sind dort auch die Jugendinterventionsstelle der Polizei, die bei Cybermobbing eine hilfreiche Institution ist, wo man beiziehen kann und sie auch wirklich die Kinder und die Jugendlichen aufklären. Was ist strafrechtlich relevant und auf was müssen sie achten.
Du hast jetzt vorher auch die Aufklärung erwähnt und eben, das ist meistens ja auch Teil von Anti-Mobbing-Programmen in der Schule. Wo würdest du sagen, sollte man eigentlich mit dem anfangen? Vielleicht Cybermobbing, vielleicht, ich weiss nicht, ein bisschen später, oder sollte man schon ganz von Anfang an zum Thema Mobbing reden?
Nein, man sollte von Anfang an über das Thema Umgang mit Medien reden. Und wie man sieht, wir haben die ersten Angebote haben wir gemacht in der 6. Klasse, Elternabend, Umgang mit neuen Medien, haben es damals noch geheißen. Das ist jetzt ein paar Jahre her. Mittlerweile finden die Veranstaltungen zum Teil in der 1. bis 3. Klasse statt. Und was uns auffällt, ist auch, dass die Elternabend zum Teil sehr schlecht besucht werden.
Ja, aber was liegt das echt?
Genau, das kann man sich jetzt fragen. Wir haben es ja vorher auch noch davon gehabt, wann kommt man an eine Veranstaltung? Sollte man die Veranstaltungen digital anbieten? Hat man dann mehr Eltern, die teilnehmen können? Und gleich fehlt dann ja irgendwie ein bisschen der persönliche Kontakt. Wie läuft es in einer Schule? Wie ist es dort? Kann man noch Fragen stellen? Und so weiter. Ich glaube, es ist wichtig, dass jede Schule auch da einen Leitfaden hat, Umgang mit Medien. Und was ich schon interessant finde, wenn jetzt Finnland schon wieder die iPads und alles aus der Schule rausräumt und nur noch mit Büchern arbeitet, ja, was hat das für einen Impact? Und Finnland ist ja immer so ein bisschen eine Vorbildnation in Bezug auf Zusammenarbeit und am Umgang mit Medien in den Schulen. Ja.
Was findest du persönlich zu dem? Findest du das richtig, dass man sagt, man tut jetzt in der Schule nicht mehr mit digitalen Geräten arbeiten? Ich denke jetzt da nur gerade so Gymnasien. Ich meine, da gibt es fast kein Buch mehr. Das gesamte Schulmaterial ist online.
Ja, vielleicht zählt meine persönliche Meinung nicht allzu viel. Aber vor 20 Jahren haben wir so ein bisschen die Chancengerechtigkeit versucht, in der Schule zu gewährleisten, indem, dass man angefangen hat, Medien zur Verfügung zu stellen, Computer. Dann sind die iPads gekommen für alle Kinder. Man hat gesehen, dass Migrationsfamilien keinen Computer zu Hause haben. Und Schweizer Familien zum Teil Möglichkeiten verbreitet waren, um sich so Geräte zuzutun. Mittlerweile haben alle so Geräte. Und die werden ja auch, sieht man ja in den Statistiken, massiv gut genutzt in der Freizeit von Kindern und Jugendlichen. Ich könnte mir vorstellen, das ist ein gangbarer Weg, dass man wieder mehr mit physischen Büchern, Blättern, Heftern schafft. Und dass es haptischer wieder wird, ja.
Ich höre schon die älteren Proteste. Ich muss doch mein Kind immer erreichen können. Und das geht nicht, wenn das Handy nicht dabei hat. Ja. Aus Sicherheitsgründen.
Ja, genau. Und nochmal zurück zum Thema Mobbing. Also, wir haben letztens einen Fall gehabt, wo ein Kindergartenkind mit Smartwatch Mami angerufen hat und gesagt, ich habe gerade Streit auf dem Pausenplatz im Kindergarten gelernt. Und die Mami ist auch gerade sofort gekommen. Der Streit war ein kleiner Streit, das hätten die Kinder miteinander lösen können. Aber der Brauch und Missbrauch, was ich auch eine schöne Geschichte gefunden habe, ist das Kindergartenmädchen, das so ein Kettchen angekommen hat und selber nicht gewusst hat, dass dort drin in dem Kettchen einen Tracker hat. Und dann ist ein Büssi vorbeigelaufen und das Mädchen hat das Kettchen am Büssi geschenkt. Es ist etwa eine halbe Stunde gegangen, als Mami in der Schule gestanden ist und gesagt, wo ist mein Kind? Weil der Tracker ist irgendwann im Wald gelandet. Das Büssi ist weg mit dem Tracker. Und ich glaube einfach, wichtig ist, dass Eltern ihren Kind vertrauen. Also, dass wir wirklich miteinander, wir Erwachsenen mit den Kindern, eine vertrauensvolle Basis haben und so miteinander lernen, ja.
Geht man zur Bekämpfung von Cybermobbing dann anders vor als von, ich nenne es jetzt mal, analogem Mobbing?
Nein, ich würde nicht sagen. Der Schutz vom Cybermobbing hat auch damit einem positiven Schulklima zu tun. Ein Klima, wo sich Kinder, Lehrpersonen wohlfühlen, Eltern willkommen sind und somit das Risiko von Cybermobbing kann eingeschränkt werden.
Zum Abschluss von dieser Podcast-Folge Frage an dich, Claudia. Was möchtest du Lehrpersonen, Eltern und Schulsozialarbeitenden mit auf den Weg geben? Weniger Technologie, mehr Kultur?
Ja, schön gesagt, Regula. Ich glaube, wir Erwachsenen sind die besten Vorbilder für Kinder. Und wenn wir zusammen arbeiten, alle miteinander, mit dem Kind, für das Kind, dann haben wir mehr Kultur.
Danke vielmals, das ist ein schönes Schlusswort. Ich hoffe, dass das in die Schulhäuser rein wird kommen. Ich danke allen fürs Zuhören und hoffe, dass ihr einiges mitnehmen konntet. Danke vielmals, dass du da warst, Claudia.
Danke vielmals, Regula. Spannende Frage.
Und wenn ihr noch mehr über soziale Arbeit erfahren wollt, dann abonniert doch unseren Podcast.